euch herzlich willkommen zur Erstausgabe des Cyber Circle. Ja, wir, das sind Professor Dr. Dennis Kenji Kipka. Hallo, lieber Dennis.
Hallo Sven, grüß dich.
Und ich, ja, warum machen wir das Ganze? Ja, Cybersicherheit hat sich zu einer der wichtigsten Prioritäten für Unternehmen, Regierungen und Privatpersonen entwickelt. Und das gesamte Tempo der digitalen Transformation, das verstärkt wirklich den Bedarf an umfassender, ich nenne es mal wirklich ganz banal, Sicherheitspower. Du bist ja auch bei vielen Dingen gerade dabei, NIS2 etc. Und es muss mehr getan werden, um kritische Systeme, Netzwerke und andere Dinge vor, ja, ganz schlimm Bedrohungen zu schützen. Und deshalb haben wir den Cyber Circle ins Leben gerufen. Das ist wirklich eine ganz neue Videoserie mit Experteninterviews zu Best Practices, auch im Bereich Cybersicherheit. Und Dennis, das ist wörtlich zu nehmen. Wir möchten vieles neu, vieles anders machen. Warum, denkst du, ist das sinnvoll?
Also ich denke, es braucht ein solches Format. Ja, wenn wir über Digitalisierung reden, können wir nicht ohne Cyber Security klarkommen. Und die Leute wollen nicht nur informiert werden, die wollen aus vertrauenswürdiger Quelle informiert werden und auch unterhalten werden. Ich glaube, das ist etwas, was wir ganz gut abbilden können oder wollen, sagen wir es mal so.
Wollen, das ist unser Anspruch. Und unser Anspruch ist auch, dass wir das mit euch immer gemeinschaftlich machen möchten. Das heißt, info@computerwoche.de, einfach Stichwort Cyber Circle. Wenn euch etwas interessiert, wenn ihr auch mal hier im Studio sein möchtet beispielsweise, wenn ihr Themen habt, die euch im Bereich Cyber bewegen, einfach an diese Adresse schicken und dann kriegen wir das schon hin. Cyber Circle, denn es sind wir der erste echte True Crime Cyber Video-Podcast, deiner Meinung nach?
Das ist schon wieder so ein komplexes Wort, da muss ich erstmal überlegen, was das bedeutet an der Stelle. Aber wir wollen ja eigentlich, wenn ich so recht drüber nachdenke, Cybercrime verhindern. Ne? Das ist ja unsere Cyber-Prevention-Video-Podcast, wird es, glaube ich, eher treffen, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber es geht schon in die richtige Richtung, ja.
True Crime, Crime, Cyber, Video, Vermeidungspodcast. Okay, das ist auch sehr gängig für euch, liebe Zuschauer, aber ich kann nur sagen, ja, toll, dass ihr mit dabei seid bei der ersten Folge vom Cyber Circle in unserem True Crime Cyber Video Prevention Podcast. Da geht es heute vor allem um Awareness Training, um Cyber Awareness. Aber ich habe es ja gesagt, der Cyber Circle will vieles neu machen, Dennis. Es geht heute mal in eine ganz andere Richtung. Wir werden ja gleich den Holger Könnecke von Marconia aus Berlin da haben. Das heißt, wir müssen Sachen anders denken, auch wenn es um Awareness Trainings geht in der Cybersicherheit. Was hast du da für Beobachtungen gemacht und warum muss man anders denken?
Also wir werden über ein ganz wichtiges Thema sprechen, nämlich Virtual Reality und Augmented Reality. Und bislang ist es ja wirklich so, dass wenn man sagt, wir denken an Cyber Security, Trainings, Awareness, dann hat man irgendwie einen Tutor irgendwie vorne, der einem irgendwas erzählt. Man denkt vielleicht an PowerPoint-Präsentation, an irgendwelche webgestützten Schulungen und denkt sich, das ist ziemlich langweilig. Das interessiert
mich. Es ist langweilig.
Und die meisten Mitarbeiterinnen haben überhaupt keinen Bezug, wie sich das überhaupt real im Betrieb niederschlagen könnte an der Stelle. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da so ein bisschen umdenken. Und es gibt ja in unterschiedlichsten Bereichen jetzt auch schon Modelle. Also wenn wir zum Beispiel an die Ausbildung von Busfahrerinnen, Busfahrern denken, wenn wir an militärische Szenarien denken, wenn wir an die Ausbildung von Polizeibeamten denken, bis hin irgendwie zu Fitness- und Yoga-Kursen, jetzt mal ganz fernab dieses Themas, wo eben Virtual und Augmented Reality Anwendung finden.
Ja, man denkt sich dieses Beispiel von diesem Fahrradtrainings, was da ja mit Bildschirm gelaufen ist während Corona. Das war ja auch ein Renner. Jetzt geht das wieder zurück. Klar, da fahren die Leute lieber mit dem Fahrrad in der freien Natur. Du hast eine Studie rausgebracht, die könnt ihr euch auch runterladen. Da gibt es auch einen Link später noch auf den Webseiten. Da berichtest du, da hast du diese Schulungsmodelle in der Awareness, im Awareness-Training untersucht. Du kommst zu dem Ergebnis, mangelnde Interaktivität und Engagement führen zu einer rein passiven Wissensaufnahme. Ja. Heißt am Ende des Tages, das ist auch ein wirtschaftlicher Nachteil, der entsteht, weil die Trainings nicht funktionieren, weil es zu papierlastig, zu powerpointig ist etc. Ne?
Ja, ganz, ganz klar. Und ich habe nicht nur eine Studie dazu geschrieben, sondern unter anderem auch ein Buch, was sich mit genau diesen Themenstellungen letzten Endes befasst. Mhm. Nämlich, wie wird eben letzten Endes durch virtuelle Realität, durch augmentierte Realität unser Leben, unser Alltag verändert an der Stelle. Und das, glaube ich, kann man schon an sehr, sehr vielen Stellen sehen. Und man sagt ja so ein bisschen, das Smartphone ist momentan ja noch der große Trendsetter. Wir bauen darauf, dass es immer mächtiger wird mit jeder Generation, noch mehr Prozessorleistung, mehr Arbeitsspeicher, mehr Akkulaufzeiten. Aber das Smartphone ist ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert, muss man ehrlicherweise sagen. sagen. Und im Silicon Valley wird eben an verschiedenen Stellen jetzt auch daran geforscht, wie man eben Erlebnisse auch augmentierter machen kann, wie man sie so gestalten kann, dass man sich auch eher daran zurückerinnert. Da sind wir nämlich bei dem Thema Cyber Security wieder. Da geht es ja darum, ich habe eine Krisensituation. Ich muss schnell handeln, ich muss reagieren. Ich habe keine lange Zeit, dann irgendwie zu schauen, wo in dem Foliensatz von 100 PowerPoint-Folien, ja, ist jetzt irgendwie Handlungsleitfaden definiert, sondern ich muss sofort schalten. Und ich glaube, das ist das ganz, ganz Essentielle, wenn wir an das Thema Cyber Security Prävention denken müssen und auch Notfallmanagement, Krisenmanagement. Wo ist das Wissen in den Leuten der Köpfen so vorhanden, dass es ganz schnell in der konkreten Situation mit den anderen Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, abgerufen werden kann?
Das werden wir euch gleich mal zeigen. Da haben wir, wie gesagt, den Studiogast da, den Holger Könnecke von Marconia aus Berlin. Ich trinke mir jetzt noch einen Schluck Kaffee und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, liebe Zuschauer, wir haben es ja gerade erörtert, Dennis und ich, man muss das Thema Training, Cyber Security neu denken, neu machen, da müssen neue Wege etabliert werden. Und da soll mal einer sagen, aus der Hauptstadt kommt nichts Vernünftiges, nichts Gutes, nur Chaos. Das ist nicht der Fall. Deshalb begrüßen wir vom Kurfürstendamm, da ist euer Büro, Holger Könnecke, Geschäftsführer der Marconia aus Berlin. Herzlich willkommen, lieber Holger.
Vielen Dank, vielen Dank.
Bevor wir ins Thema gehen, stell doch mal gerade das Unternehmen ein bisschen vor. Was macht ihr so in Berlin da den ganzen Tag?
Genau, Marconia ist ein Unternehmen, was sich hochspezialisiert hat auf die Themen Informationssicherheit und auch Business Continuity Management und bildet natürlich auch Themen ab wie regulatorische Anforderungen, DORA, Digital Operation Resilience Act oder auch entsprechend das Thema NIS 2, was zeitnah kommt. Da haben wir gute Kompetenzen, sehr gute Kompetenzen im Unternehmen, sind darauf spezialisiert und wir merken, der Markt braucht die Unterstützung.
Ihr habt gesagt, ihr seid in einem Bereich tätig, wo es halt nicht um den Papierkram geht, sondern ihr wollt das Thema neu denken. Warum werden Schulungen und Weiterbildung im Bereich Cyber Security perspektivisch auch immer wichtiger? Ich weiß, alle, die in Extremsituationen agieren, Militär, Polizeieinheiten, die üben, in immer harten Situationen. Muss man das übertragen auf die Security, auf die Cyberwelt?
Das kann man wohl. Also wir sind davon überzeugt, dass der Mensch einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist, weil er letztendlich auch wichtige Entscheidungen trifft, die Systeme bedient, die Monitoring entsprechend so einstellt, die Konfiguration hochzieht und dementsprechend auch eine gute Basis dafür schafft, um entsprechend auch in zeitkritischen Situationen handlungsfähig zu sein und zu bleiben.
Ich würde jetzt einfach mal einhaken. Sag mal, Holger, aber der Mensch, das Thema Awareness, wir hatten ja auch schon jetzt mehrfach drüber gesprochen. Woran hapert es eigentlich da noch? Was fehlt eigentlich? Weil man liest ja oftmals auch gerade in vielen Medien, dass es eben nicht die APT sind, also die Advanced Persistent Threats, die oftmals erfolgreich sind, gerade wenn es irgendwie um mittelständische Cyber Security geht, sondern immer noch an vielen Stellen die Basics fehlen. Also was ist deiner Meinung nach auch aus deiner Rolle als Informationssicherheitsbeauftragter heraus? So die Punkte, die du da weitergeben kannst, die Best Practices vielleicht auch.
Genau, wir betreuen jetzt zahlreiche privatwirtschaftliche Unternehmen, sind aber auch in der Vertretungsrolle als ISB für verschiedene Institutionen, Landkreise, behördliche Strukturen. Wir stellen zunehmend fest, dass das Thema Awareness, also Sensibilisierung der richtigen Zielgruppen, oftmals an der einen oder anderen Stelle nachhaltig einmassiert werden muss. Warum sage ich einmassiert? Das ist kein Zustand oder kein Produkt. Sicherheit ist tatsächlich ein Prozess, was auch immer wieder aufgewärmt werden muss. Sicherheit ist tatsächlich entsprechend ein Thema, was man angehen muss, was nachhaltig gestaltet werden muss. Und die Menschen müssen immer wieder daran erinnert werden, dass dieses Thema sie treffen kann und erhebliche Auswirkungen haben kann. Und jeder Mensch kann als Einzelbestandteil einer Unternehmung oder einer Institution das Zünglein an der Waage sein und einen Link, einen Schadlink klicken und damit den Angriff reinlassen oder eben nicht. Und da gilt es darum, jedes Glied entsprechend zu adressieren.
Ist das Verständnis denn schon da? Es gibt ja dieses berühmte Beispiel aus der Digitalisierung in Schweden, wo der Linksverkehr von links auf rechts, am nächsten Tag Chaos pur. Ich sage immer, im Bereich Cyber Security oder Cyber, 85 Millionen Deutsche haben plötzlich Möglichkeit, im Internet Sachen anzustellen, haben keinen Führerschein. Warum muss das Thema Training so, also mal Führerschein, fortlaufendes Führerscheintraining, warum muss das so intensiviert werden bei allen Mitarbeitern eines Unternehmens?
Weil sie kritischer Erfolgsfaktor sind. Und die erste Frage, ob die Awareness aktuell da ist, die Awareness ist, nimmt zu, aber überall, wo die Awareness ausreichend wäre, brauchen wir keine aufoktuierten Regulatoriken. Die kommen, weil an vielen Stellen die Awareness aktuell noch nicht da ist. Unternehmen investieren nicht in das Thema Sicherheit, weil sie es oftmals nicht anfassen können. Es ist schwer messbar.
Okay.
Dementsprechend ist es kaum greifbar und dementsprechend gerade diese Begriffe, Cyber als Trendbegriff, unheimlich wichtig, wird zunehmend eine wichtigere und stärkere Rolle einnehmen. Einen Brand, den kann ich spüren. Einen Stromausfall, den erkenne ich, weil Dinge nicht funktionieren. Was stelle ich mir unter Cyber vor? Für viele schwer greifbar. Und dann den Vorgesetzten oder die Behördenleitung oder den Chef davon zu überzeugen, genau in etwas zu investieren, wo die Gewichtung nicht klar ist, was ich schlecht messen kann, ist oftmals eine besondere Herausforderung.
Aber Dennis, warum schlecht messbar? Ich knüpfe da gerade nochmal an. Flugzeugkapitäne gehen doch auch mal in Simulator ständig. Ist ja Pflichtübung bei allen Airlines.
Ja, ich glaube, das Problem ist einfach diese fehlende Begreifbarkeit, die Holger jetzt auch dargestellt hat. Das BSI hat jetzt vor kurzem ja auch diese Studie veröffentlicht, wo die dargestellt haben, ja, Awareness ist irgendwie da. Die Leute haben auch so ein grundlegendes Know-how, aber sie setzen es an der Stelle einfach nicht um. Und ich glaube, das liegt einfach daran, wenn man diese hybride Situation einfach nicht versteht. Also Cybersecurity, klar, ist ein wichtiges Thema, aber das ist eben nicht nur, dass irgendwas auf meinem Computer abläuft, sondern das muss ich auch noch viel, viel weiter denken, in meine Mitarbeiter reindenken. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und da auch vielleicht nochmal die Frage an Holger. Also wenn wir über Awareness sprechen, wie kann man denn eigentlich Awareness herstellen? Es gibt ja 1 Million Angebote, es gibt Schulungskonzepte, es gibt Tabletop-Games, Serious-Games, also alles Mögliche. Was ist da so dein Überblick über den Markt und was würdest du den Menschen auch empfehlen, wenn sie sagen wollen, wir haben irgendwie einen mittelständischen Geschäftsleiter und der sagt, ich möchte jetzt irgendwie meine Mitarbeiter schulen, ich möchte aber andererseits auch diese Awareness reinbringen?
Empfehlung wäre ganz klar, nicht eindimensional denken, nicht jedes Jahr die gleiche Übung machen, nicht immer die gleichen Themen entsprechend angehen. Du hast 2 Begriffe genannt, einmal das Thema Sensibilisieren und Schulen. Schulen kann ich all diejenigen, die eine aktive Rolle in einer Bewältigungssituation zum Beispiel haben. Sensibilisieren muss ich alle Mitwirkende, die vielleicht keine aktive Rolle haben, aber so weit aware sein sollten, um ihren Beitrag zu leisten. Ich muss viel, viel tun, um entsprechend vorbereitet zu sein. Ich brauche Kommunikationswege, ich brauche Arbeitsmittel. Ich muss sehr viel tun. Und die Menschen, die quasi in meiner Unternehmung oder in der Behörde drin sind, die müssen so sensibilisiert sein, dass sie auch wissen, wo sie entsprechend korrekt melden könnten. Und das ist der erste Punkt, den ich in einer Unternehmung entsprechend auch installieren darf.
Das heißt also, dieses klassische Schulungskonzept, dass man jetzt irgendwie sich durch irgendwelche Folien durchklickt, das ist ja das, also du hast ja Brandschutz, glaube ich, angesprochen. Ja, also Brandschutzschulungen sind eigentlich, finde ich, das Schlimmste überhaupt, weil dann wird gefragt, wo musst du den Feuerlöscher richtig ansetzen, wie verteilt sich der Brand, darfst du das Fenster öffnen oder nicht? Im Notfall.
Immer die Löschdecke benutzen.
Ja, ja, ja. Und ich meine, wenn du wirklich im Notfall bist, dann änderst du dich nicht an diese Schulung,
nicht
an diese
Inhalte und auch nicht an das ist wie Erste Hilfe, ist ja genau dasselbe.
Ja, ganz, also. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einen Ransom-Angriff miterlebt habt, da kommt man in eine emotionale Schiene rein. Man überlegt, was habe ich denn jetzt noch? Worauf habe ich Zugriff? Wo kann ich dann entsprechend jetzt noch einen Ansatz finden, um vielleicht zu entschlüsseln? Und diese Emotionalität, die dann entsteht, die darf ich trainieren mit den entsprechenden Stakeholdern, die in einer Bewältigungssituation aktiv sind. Ich kann mich nicht darauf verlassen, wir sind auch Dienstleister, aber dass ein Dienstleister dann entsprechend alles wieder aus den Federn hebt und sagt, okay, wir kommen und wir können sofort, wir haben jeden Key und können alles entschlüsseln. Diese Hacker-Organisationen, die jetzt wirklich professionalisiert sind, die haben mittlerweile 1,5 oder 1.500 Milliarden Euro Umsatz am Weltwirtschaftswachstum. Also man muss sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Die machen mehr Umsatz als die komplette Drogenbranche.
Und deswegen, also Europol hat jetzt vor kurzem auch so einen neuen Bericht veröffentlicht, wo die genau das festgestellt haben, dass sich eben die organisierte Kriminalität zunehmend in den Cyberspace hineinverlagert, weil es eben möglich ist, weil es leicht auch erreichbar an der Stelle ist. Und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Tendenz, die wir haben. Und du hattest den Flugsimulator auch angesprochen und du hattest jetzt gerade diese Notsituation angesprochen. Ich glaube, das ist auch etwas, wo man sagen kann, dass vielleicht klassische Schulungssituationen, die ja wirklich theoretische Situationen sind, nicht in der Lage sind, das entsprechend auch abzubilden.
Diesen Flugsimulator würde ich gerne aufgreifen. Warum tun Piloten das? Weil sie müssen. Weil aktiv Menschenleben da dran hängen.
Ja.
Aber lasst uns gerne einmal ins Krankenhaus schauen. Da hängen auch Menschenleben dran, wenn bestimmte Versorgungssicherheiten nicht reguliert sind, beziehungsweise auch sichergestellt werden. Und auch zu verstehen, dass die digitale Welt so vernetzt ist, so dynamisch geworden ist, so komplex geworden ist, dass sie für viele nicht mehr greifbar ist, was in Ordnung ist. Aber man muss Ansätze finden, um zu sagen, dieses Thema muss angegangen werden. Wir digitalisieren auf vielen Ebenen und vielen Sektoren.
Und machen dann aber noch PowerPoint zur Schulung.
Machen oder PowerPoint.
Matrize.
Und die Cybersicherheit wächst nicht identisch mit.
Genau.
Und das muss aber angegangen werden. Und genau da, um den Bogen zu spannen, sollte das Thema Training, Schulung, entsprechend auch Konditionierung wachsen.
Und genau, da sind wir ja beim Thema. beim Hauptthema quasi unserer Talkrunde hier. Cyber-Krisenstabsübung, da arbeitet ihr an einer technischen Lösung, die Augmented Reality einsetzt. Holger, ja, vom Flugsimulator auf AR ist gar nicht so ein Riesenunterschied. Wie seid ihr darauf gekommen?
Na, wir hatten tatsächlich eine sehr gute Mitarbeiterin, die ihre wissenschaftliche Arbeit dazu geschrieben hat, Frau Wacker. Die hat entsprechend dort sehr, sehr tiefgründig recherchiert, hat auch eine Auszeichnung für diese Arbeit entsprechend bekommen und hat dort tiefgreifend auch recherchiert und hat festgestellt, mit uns gemeinsam, warum verbindet man die Möglichkeiten zwischen Mensch und Maschine nicht so, dass man noch auf PowerPoints oder ich gebe mal ein Blatt Papier aus und sage, mach mal eine Checkliste und sage mir, ob du gut vorbereitest. Also es gibt null Aussage dafür. Und Menschen in eine Situation zu versetzen bei Krisenstabsübungen, sie so zu emotionalisieren, dass sie das Gefühl haben, sie sind echt in dieser Übung.
Okay.
Trainiert nicht nur Fertigkeiten und Fähigkeiten, sondern es konditioniert und schafft Handlungs- und Reaktionssicherheit. Behörden sprechen oft davon, wenn sie sagen, nichts ist schlechter, als wenn Polizei und Feuerwehr sich das erste Mal am Einsatzort treffen. Weil dann wird klar, es ist nicht eingespielt, es ist nicht trainiert, es ist nicht
zwei gut. Welten, die aufeinander prallen. Ne? Also
und das passiert zu wenig in den Unternehmen. Das ist noch in den Kinderschuhen.
Also gerade bei dem Thema AR ist es ja auch so. AR wird ja bereits und teilweise auch virtuelle Realitäten, also wo wir komplett in virtualisierten Umgebungen arbeiten, im Sicherheitsbereich eingesetzt. Das ist im militärischen Bereich, im polizeilichen Bereich. Also es gibt beispielsweise Trainingssimulationen, wo dann Polizisten auch von vornherein irgendwelche Gebäude sich ansehen, quasi virtuell, um irgendwie auf Geiselnahmen und etc. reagieren zu können. Mhm. Das wird ja auch gerade aufgrund dieser Intention gemacht, dass man sagt, man muss in einer Notsituation sofort handeln, entscheiden können, man muss sich irgendwo zurechtfinden können. Und das ist das, soweit ich dich jetzt verstanden habe, was ihr auf den Cyber-Security-Bereich jetzt ausdehnt. Also Ransomware hattest du ja auch angesprochen. Genau. Gibt es da noch weitere Anwendungsszenarien, wo man sagen kann, es ist krisenrelevantes Handeln, Entscheiden, Einordnen, Analysieren erforderlich?
Genau, einmal würde ich erstmal diese Begriff Augmented Reality und Virtual Reality auseinander dividieren. Mhm. Virtual Reality ist tatsächlich, ich begebe mich in eine virtuelle Umgebung und muss vielleicht bestimmte Herausforderungen lösen. Augmented Reality verbindet das echte Leben quasi mit Einspielern, mit Videos, mit entsprechenden Bildern, mit entsprechenden Aufgaben, die ich durchführen muss. Und diese Kombination, diese hybride Lösung, führt dazu, dass Notfallstabsmitglieder in die Lage versetzt werden, einerseits emotionalisiert zu werden, also zu erleben, wie so ein Szenario sich tatsächlich anfühlen kann, wenn so ein Hacker quasi angreift oder ein Erpresservideo schickt oder was auch immer, und gleichzeitig aber die eigene Vorbereitung zu erproben, meine Notfallpläne nutzen, meine Kommunikationswege entsprechend nutzen und nicht in der Situation, wenn es zu einem Echtszenario kommt, zu sagen, ja, in der virtuellen Welt hätte ich das jetzt so und so gemacht, das habe ich hier gar nicht. In der Augmented Reality, in unserer Lösung, finden die tatsächlich die Möglichkeit, in ihren Notfallstabsraum zu gehen, in ihren Krisenstabsraum zu gehen, ihre Arbeitsmittel zu nutzen und echt zu trainieren und können dadurch die Brücke schlagen zu, wenn es zu einem Echtszenario kommt, wo die Einspieler entsprechend von woanders kommen, vom echten Angreifer, ihre Pläne entsprechend erprobt zu haben und auch damit üben zu können.
So nah an die Realität wie möglich, was ja auch die Einsatzkräfte bei den Spezialeinheiten machen. Also am besten in Anführungszeichen, wenn jetzt wirklich überfallen werde im Cyberraum durch Kriminelle, kann ich nicht darstellen. Also versuche ich das so weit wie möglich nachzuempfinden. In welche Richtung wird denn das gehen, Holger?
Ich glaube, dass das noch sehr, sehr stark in den Kinderschuhen ist. Ich bin auch noch nicht sicher, inwieweit die Akzeptanz auf dem Markt da ist.
Okay.
Weil ich glaube, dass das eine Innovation ist, die sehr modern ist. Sie muss erst an Akzeptanz gewinnen. Wir haben jetzt 1, 2, 3 Erprobungen erfolgreich durchgeführt mit bestimmten Szenarien. Wir haben jetzt identifiziert, dass man verschiedene Szenarien auch erproben kann. Wir haben auch, kann ich auch an der Stelle sagen, wir haben auch eine KI entwickelt, die Erstellung von Szenarien automatisiert und in dieses Tool, auch in die Brille, so implementiert, dass man sehr stark auf seine eigenen Bedürfnisse. Ich bin Produktionsfirma, ich bin Pharmakonzern, ich bin von mir aus Energie, im Energiesektorbereich, was auch immer.
Okay.
Kann ich das so weit individualisieren, dass es auf meine Bedürfnisse genau passt und kann trainieren, was mich dann auch berühren würde.
Wie war das Feedback von den Leuten, mit denen ihr schon gearbeitet habt?
Sehr gut. Also es war wirklich gut, weil sie solche Situationen noch nicht erlebt haben. Ich mache ein Beispiel. Stellt euch vor, ihr geht in, macht eine Übung im Notfallstabsraum oder im Krisenstabsraum. Da kriegen die teilweise, es gibt 6 verschiedene Arten von Szenarien, die kann ich entsprechend sukzessive aufeinander aufbauen. Aber lasst uns mal in eine Ebene 2, 3 gehen, wo nicht nur eine Alarmierung stattfindet und wir sind alle erreichbar. Huch, die auf der Erreichbarkeitsliste sind auch schon in Rente oder ähnliches, sondern die sind auch wirklich noch erreichbar, wegen Aktzwecks Revisionierung mit unserer Brille. Haben die wirklich die Situation, die gehen durchs Unternehmen und sagen, wisst ihr, was wir heute Cooles gemacht haben? Die gehen nach Hause, die reden darüber, die transportieren diese Erlebnisse, die sie tatsächlich gemacht haben. Inwieweit glaubt ihr, würden die im Unternehmen rumlaufen und sagen, wie cool war das denn heute? Ich habe eine Checkliste ausgefüllt. Das würde nicht passieren.
Ich habe diese PowerPoint gemacht.
Yeah. Die wirkt.
Ja genau. Okay.
Genau. Das wirkt.
Also Cybersicherheit quasi vom theoretischen Konzept hinein in die Praxis überführt. Und dadurch, glaube ich, auch so ein bisschen diese Diskrepanz, die du ja eingangs geschildert hattest. Also wie überzeuge ich überhaupt Leute von Cybersicherheit zu machen? Und meist ist das ja so, wenn ich irgendwie diese PowerPoint-Schulung, ja, am besten noch mit Overhead-Projektor, wie du das gerade...
Kopfhörer.
Also dann können sich die Leute einfach nicht damit identifizieren. Das ist irgendwas, was von oben kommt. Ich muss das einfach irgendwie machen. Aber warum? Das versteht keiner, weil niemand die Notsituation konkret vor Augen hat.
Und erlebt,
ganz genau, ja. Und habt ihr auch schon Fälle gehabt, wo die Leute gesagt haben, ja, jetzt habe ich wirklich mitgenommen, dass ich hier in dieser Situation gescheitert wäre mit dem, was ich getan hätte, bezogen auf dieses konkrete Szenario?
Ja, also wir hatten Situationen, wo ein Stand bei der Bewältigungsphase sich ergeben hat, wo sich herauskristallisiert hat, der Notfallplan, der hätte gar nicht gegriffen. Ich habe RTOs, RPOs, entsprechende maximal tolerierbare Ausfallzeiten definiert. Aber die Erprobung, ob das auch wirklich innerhalb dieser Zeitfristen dann funktioniert hätte, erst erfolgt, nachdem nicht, wie in den letzten Jahren einer gesagt hat, passt, sondern es wirklich erprobt worden ist. Und diese Korridore, ich kann keine maximal tolerierbare Ausfallzeit definieren, ohne zu wissen oder maximal zulässigen Datenverlust oder was auch immer. Wiederherstellung sagt, ich kann die nicht definieren. Ich sollte sie definieren, aber ich kann sie nicht wirklich bestätigen, wenn ich es nicht wirklich mal erprobt habe. Und das ist das, was vielen Unternehmen leider fehlt. Und deswegen bin ich ganz froh über diese Regulatoriken, die Unternehmen in die Situation versetzt, das erproben zu müssen.
Ja, also
es gibt eine Studie von KPMG, die sagen, bei 900 befragten Unternehmen, du kennst die sicherlich, alle haben gesagt, sie hatten bereits Phishing-Angriffe. Alle haben das bestätigt. Das ist kein Thema, was ein Einzelfall ist. Also das darf man gerne an der Stelle einfach auch in den Vordergrund drücken. Das muss Priorität bekommen und das muss auf der richtigen Zielgruppe, Geschäftsführung, wir sind Cybersicherheit ist Chefsache, Geschäftsführung, Behördenleitung, etc., muss das platziert werden.
Genau, muss platziert werden und dann Notfallpläne sind bei uns im Tiefkeller, im Schrank, sind da ausgedruckt, da sind sie gut am Platz und wir haben es gemacht. Aber das ist genau der Punkt, weil ihr sagt ja auch, das fand ich einen guten Satz auf eurer Website, dass ihr der Partner für Unternehmen und Organisationen seid, die sich eben nicht nur auf Notfallpläne auf dem Papier verlassen wollen, sondern in jeder Situation wirklich handlungsfähig bleiben müssen. Das ist das, was der Mirko, ne? Dass man das in die Realität überträgt. Ein CISO, den du auch kennst, sagte mir mal, wenn irgendwo ein Vorfall ist und er kommt da rein und checkt mit ab, das Erste, was er checkt, ist, welcher Pizzadienst hat lange auf? Wo kann Pizza geliefert werden, um die Stimmung im Team gut zu halten?
Energie. Also
die menschliche Seite, genau, Energie zu liefern und Handlungsfähigkeit kommt aus der Realität.
Ja.
Ja, liebe Freunde vom Cyber Circle, natürlich info@computerwoche.de, einfach in den Betreff schreiben Cyber Circle. Alles, was wir heute hier besprochen haben, da gibt's Informationen zu. Wir vermitteln gerne Kontakt zu Marconia, wenn Sie nochmal reinschnuppern wollen, auch mal so eine Brille anziehen wollen und das Ganze erleben wollen. Ja, und ich denke, Übung macht den Meister, da sind wir wieder beim Thema praxisnah, realitätsnah. Und ja, nochmal vielen Dank, lieber Holger.
Danke.
Dankeschön.
Danke euch.
Ja, liebe Freunde des Cyber Circle, da hat uns Holger eben gezeigt, was man machen soll, wie man gut darauf vorbereitet ist, wenn mal was passiert. Wir kommen jetzt zu einem Punkt, das wollen wir auch im Cyber Circle regelmäßig machen, einen Nachrichtenblock. Das heißt, wir wollen ein paar Themen aufgreifen aktuell, die kommentieren. Und da steigen wir mit einem Thema ein, da ist nämlich im Gegensatz zu einer vernünftigen Vorbereitung mal wieder mächtig was in die Hose gegangen. Thema OT Security, da ist es Sicherheitsforschern gelungen, auf Live-Übertragung von 40.000 mit dem Internet verbundenen Kameras weltweit zuzugreifen. Das war nach Aussage der Forscher noch nicht mal schwierig. Das
ist die Spitze des Eisbergs auch noch gewesen.
Genau, das, und es waren dabei Krankenhäuser, Fabriken, Rechenzentren, Hotels, Fitnessstudios, mein Gott, Baustellen, Einzelhandelsgeschäfte und, ja, jetzt kommt's, Privatwohnungen. Und da muss man nicht mehr feststellen, gesondert Dennis, dass nicht richtig konfigurierte Netzwerkkameras ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen. Demnächst haben wir Milliarden von Geräten, die in Fabriken online sind, im Feld. Das heißt, der OT-Security-GAU, wir sind immer noch nicht richtig auf ihn vorbereitet, oder?
Ja, absolut. Also da muss man ehrlicherweise auch sagen, das ist ja kein neues Thema, über das wir hier an der Stelle sprechen. Es gibt ja immer wieder solche Datenlecks, wo eben auch Menschen darauf zugreifen, Sicherheitsforscher unbefugt auf solche Sachen zugreifen, natürlich auch Cyberkriminelle letzten Endes. Und es gibt ja auch eigenständige Suchmaschinen, wie zum Beispiel Shodan, wo man eben solche unsicheren Devices auch finden kann, die im Netzwerk drin hängen. Und das Problem, was wir hier, glaube ich, erleben, und wir haben ja über das Thema Awareness gesprochen, dass da in vielen Bereichen einfach noch die betriebliche Awareness fehlt. Das heißt, wenn ich mir einfach so ein Gerät reinhänge und das in meinem Netzwerk drin ist und das unsicher konfiguriert ist, dass nicht geupdatet wird, beispielsweise auch Passwörter standardmäßig drin sind, was ja auch schon ein bisschen zu Krankenhäusern, Insulinpumpen vorgekommen ist.
Es gab einen Todesfall jetzt auch vor wenigen Wochen.
Genau, kausal. Dann sind wir bei dem Bereich, dass man sich wirklich fragen muss, einerseits, was müssen die Hersteller in dem Bereich noch leisten, als Security by Design, wenn wir über OT-Security sprechen. Aber andererseits muss ich natürlich auch schauen, wie sieht mein Gerätebestand an der Stelle aus? Habe ich irgendwie Schatten-IT drin? Fahre ich regelmäßige Updates? Sind die ganzen Geräte richtig konfiguriert? Und das ist, es wäre eine Sache, wenn es ein Problem für Privathaushalte wäre. Ich meine, man kann es da auch nicht mehr nachvollziehen, weil es natürlich da auch um hochsensible Daten geht. Mhm. Aber du hast eben ein bisschen zu kritischen Infrastrukturen eigentlich gesprochen.
Ja.
Und da besteht noch ganz viel Luft nach oben, definitiv.
Das heißt auch, das OT-Security-SOC, das ist ein Thema, das muss uns begleiten die nächsten Jahre?
Ja, definitiv. Und das wird ja auch immer stärker auch in den Unternehmen jetzt reingebracht letztlich. Und es gibt eben auch viele Sicherheitsexperten, die mittlerweile auch sagen, ohne OT-SOC gibt es eben auch keine OT-Security.
OT-Security, erstes Thema in unserem Nachrichtenblock. Zweites, Endpoint Security. Oh. England hat ja nicht nur Probleme mit Elfmetern oder warmem Bier, das wisst ihr alle. Die Regierung von UK hat auch ein definitives Problem in Sachen Cybersicherheit. Das sagte der Guardian vor kurzem. Das ist ja eine valide Quelle. Tausende von Laptops, Telefonen und Tablets der britischen Regierung im Wert von mehr als 1 Million Pfund, das ist, glaube ich, nicht der Hauptpunkt, sind verloren gegangen oder wurden als gestohlen gemeldet. Das heißt, da kommt ein strukturelles Sicherheitsrisiko, woran ja viele andere Regierungen interessiert sind, auf die Briten zu. Endpoint Security ist ein Risikoklassiker immer noch, Dennis?
Ja, also ich meine, das ist ja das beste Beispiel eigentlich gewesen. Ja, also wir reden hier von Regierungen, wir reden von sensiblen Daten, teilweise vielleicht sogar Verschlusssachen, hochgeheimen Daten. Und Endpoint Security ist ja auch etwas, was oft übersehen wird, was eben nicht nur den klassischen PC-Arbeitsplatz vor Ort betrifft, sondern eben gerade auch mobile Endgeräte. Und wo wir in Zeiten von Homeoffice reden, Mobile Work, eben ein bisschen zu digitalen Nomaden, ist es ein Thema, was immer wichtiger wird. Und das Problem bei Endpoint Security ist auch, dass oftmals der Systemadministrator weit entfernt ist, dass der Informationssicherheitsbeauftragte weit entfernt ist. Und das sind viele Fragen, die natürlich da auch in Verbindung so ein bisschen mit Bring Your Own Device teilweise stehen, also unregulierte Nutzung von IT. Und ich glaube, dieses Beispiel in Großbritannien zeigt uns sehr, sehr gut, dass eben nicht nur Regierungen da immer noch Probleme haben, wo man eigentlich annehmen sollte, es sollten genügend Finanzmittel für das Thema Cyber zur Verfügung stehen, sondern sicherlich auch viele Privatbetriebe eben dieses Thema einfach nicht ausreichend betrachten.
Das ist jetzt wichtig aus deiner Warte, wo du sagst, Privatpersonen, aber auch Behörden sind betroffen. Das bringt mich zum nächsten Thema, was so ein bisschen damit verknüpft ist. Bring mal ein bisschen Licht bitte ins Dunkel. Digitale Souveränität. Alle sprechen momentan davon. Und ich denke mal, es ist doch absurd zu glauben, man kann hierzulande das, was die Hyperscaler bringen, mal eben über Nacht hinbiegen. Ordne das mal ein, wie du das einschätzt. Was bedeutet digitale Souveränität vor allem für unsere Zuschauer?
Also digitale Souveränität ist jetzt etwas, was, glaube ich, da könnte man eine eigene Sendung, glaube ich, an der Stelle.
Genau, da machen wir eine Sonderaufgabe zu, okay.
Und also, es ist ja so, dass jetzt alle hoffen, das Digitalministerium bringt uns jetzt irgendwie im nächsten 4 Jahren irgendwie komplett digitale Souveränität, halte ich an der Stelle für illusorisch. Also es kann vielleicht dabei unterstützen, aber digitale Souveränität, das kommt von den Menschen selbst, von den Unternehmen und letzten Endes auch von den Behörden, die digitale Produkte einsetzen. Und ich stimme dir da völlig zu. Also zu sagen, Deutschland wird jetzt komplett digital souverän in wenigen Jahren und da muss man auch erstmal definieren, was ist das eigentlich, halte ich für nicht möglich. Ich würde eher sagen, man darf digitale Souveränität nicht mit digitaler Autarkie verwechseln.
Okay. Also
die Bundeszentrale für politische Bildung beispielsweise, die haben in ihrem Politiklexikon den Begriff Souveränität definiert. Das bedeutet einfach Entscheidungsfreiheit. Also wenn man das jetzt einfach auf das Digitale bezieht, heißt das nichts anderes, als dass ich digital entscheidungsfrei sein muss. Das heißt, ich muss viele Optionen haben, aus denen ich mir quasi meinen besten IT-Stack an der Stelle bauen kann. Ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis, wenn wir sagen, wir wollen schnell produktiv werden, schnell PS auf die Straße bringen, wenn wir über digitale Souveränität reden.
Kleiner Cut jetzt an der Stelle. Souveränität ist zu einem Punkt, an einem Punkt besonders wichtig. Ich glaube, man muss aber auch, wenn man das ernst meint mit Cybersecurity, in anderer Hinsicht völlig rigoros sein. Stichwort Zero Trust. Da kam uns dieser Tage die Nachricht, trat auf, dass da beim Personaldienstleister Adecco, ich kann das ja namentlich nennen, das lief ja auch durch die Medien. Ja,
ganz breit.
Da hat ein Praktikant, ein 19-jähriger Praktikant, Zugriff auf Daten von 72.000 Menschen bekommen und hat das mal eben für 15.000 Euro verbimselt.
Die er nicht mal gekriegt hat.
Die Gruppe der Täter war immer noch minderjährig. Adecco hat jetzt Gerichtsprozesse vor der Tür. Das ist ein ganz großes Problem. Es ist auch wieder so ein Evergreen, wo man glaubt eigentlich, Entscheidungsfreiheit auf der einen, Zero Trust auf der anderen, das kann doch eigentlich gar nicht sein und müsste nicht heute in jedem Unternehmen, in jeder Behörde das Zero Trust Prinzip ein Muss sein?
Also ich glaube, man kann an diesem Fall sehr, sehr gut erkennen, dass das Einfallstor für Cybersicherheit oftmals immer noch der Mensch ist. Mhm. Also wir haben mit Holger darüber gesprochen, über das Thema Awareness, wie man die Mitarbeiter schulen kann. Wir sehen es ja immer noch an immer perfideren Phishing-Kampagnen, CEO-Fraud, KI generiert und so weiter. Und das ist jetzt, glaube ich, ein Fall, wo man sehr gut gesehen hat, wenn du in einem großen Betrieb bist, du kannst nicht einfach auf jeden Mitarbeiter verlassen, dass er eben an der Stelle auch richtig handelt. Ich meine, hier war es jetzt Vorsatz gewesen. Es kann aber auch in vielen Fällen Fahrlässigkeit gewesen sein. Und da zahlt sich natürlich auch aus, wenn du sagst, ich gebe nicht allen Mitarbeitern die gleiche Zahl an Rechten. Der erste Datenschutzverstoß nach der Datenschutzgrundverordnung, das, was mir da einfällt, war ein portugiesisches Krankenhaus und die hatten so 900 Mitarbeiter.
Okay.
Also alles mitgerechnet, ja, Werkstatt, Kantine, Ärzte und alle 900 Mitarbeiter konnten tatsächlich auf sämtliche Patientendaten zugreifen. Joa. Also wenn du in der Kantine gearbeitet
hast,
macht es einfacher für die Diagnose. Ne? Hat sich auch manch einer gedacht an der Stelle. Und ich glaube, das ist etwas, wo sehr, sehr viel, auch mit relativ wenig Aufwand, Zero Trust ist natürlich nichts, was du in ein, zwei Tagen einrichtest, aber wo du mit verhältnismäßig wenig Aufwand auch im Vergleich zu anderen Lösungen relativ viel erreichen kannst, indem du eben diese Vulnerabilität durch den Menschen an sich fahrlässig, vorsätzlich ganz gut ausschalten kannst. Und ich finde es einfach auch erschreckend, dass so ein Großkonzern, über den wir hier sprechen, solche grundlegenden Prinzipien, also gerade auch bei Praktikanten, nicht etabliert hat.
Erschreckend ist ein gutes Stichwort. Das bringt mich zur letzten Nachricht in unserem Nachrichtenblog. Wir gehen jetzt mal in die Stadt, in der so viel funktioniert, wie eben im beschriebenen Beispiel England, das Land Berlin. Ja? 14. Oktober, das Ende von Windows 10. Ich nehme einer Nachricht, entnehme ich 96.613 Windows-Geräten auf Windows 10 erhielten bis dato nur 11.744 Geräte das Update auf Windows 11. Es ist eine Katastrophe, oder? Also, ne? Da ist Berlin wieder mal ein Negativbeispiel. Ist Berlin ein Negativbeispiel? Wir wollen ja nicht so werfen werden
an der Stelle. Ich glaube auch an der Stelle, wir haben ja schon mal von der Spitze des Eisbergs, glaube ich, gesprochen. Berlin konnte man da sehr, sehr gut rausgreifen. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass viele andere Länder da noch nicht entsprechend weiter sind. Ich meine, oder auch Unternehmen.
Die sind auf Windows 7 teilweise noch.
Ach, weißt du, wir haben neulich, ja, die US-Amerikaner haben jetzt irgendwie neulich, da war eine Berichterstattung, dass sie gesagt haben, die Flugsicherung in den Vereinigten Staaten basiert auf Windows 95.
Herzlichen Glückwunsch.
Genau, das ist natürlich Never Touch a Running System. Ja. Und das ist einfach das Problem, was wir haben. Ich glaube, das ist jetzt gar keine Microsoft-spezifische Sache. Natürlich wird Windows in allen möglichen Bereichen genutzt, aber dass eben auch diese Alt-IT einfach weiterverwendet wird, das ist früher oder später ein Cybersecurity-Problem. Und du kannst dir auch am Ende nicht mehr sagen, ob ein System jetzt wirklich durchs Netzwerk erreichbar ist oder nicht, weil viele eben auch keinen Überblick an der Stelle über ihre IT haben. Und wenn wir jetzt sagen, Berlin ist schon spät dran, was sie ja offensichtlich sind, wie soll denn bitteschön bis zu diesem Stichtag im Oktober diese Umstellung noch beginnen für alle PCs? Und am Ende werden wir wahrscheinlich davon ausgehen müssen, entweder man hat keine Updates mehr, damit auch keine Sicherheitsupdates, oder man muss eben Sonderverträge abschließen, wo eben spezielle Update-Lösungen auch nach dem End of Support angeboten werden. Und ich glaube, das wird viele Unternehmen, viele Behörden, nicht nur in Deutschland an der Stelle ereilen. Und es wird so sein, wahrscheinlich laufen auch noch in 10 Jahren nicht wenige Systeme auf Windows 10 weiter.
Dem Vernehmen nach, ich habe mal gehört, alle Bordtoiletten bei Boeing laufen auf Windows CE. Also da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Wenn die mal nicht funktionieren, das sind wie die Eismaschinen bei dem berühmten Fastfood-Imbiss. Vielleicht laufen die auch auf so einem Uraltbetriebssystem. Man weiß es nicht. So, das war unser Nachrichtenblock fürs Erste. So, liebe Freunde des Cyber Circle, jetzt wird's feierlich, denn wir wollen auch fest etablieren, dass wir in dieser Sendung, ich sag's mal so ein bisschen scherzhaft, einen Award verleihen, aber auch die Cyber Himbeere. Und der Cyber Award geht an eine Behörde. Man mag es kaum glauben. Das Bayerische Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nämlich vergibt bereits seit mehreren Jahren sein Siegel kommunale IT-Sicherheit, womit für bayerische Kommunen die Möglichkeit geschaffen wird, auf Basis einer Selbstauskunft eine Mindestabsicherung in der Informationssicherheit nachzuweisen. Und jetzt kommt's. Für Kommunen in Bayern ist die Einführung eines Informationssicherheitskonzepts sogar verpflichtend. Gute Idee?
Ja, definitiv. Also ich meine, kommunale Cybersicherheit. Wir haben ja über NIS 2 auch schon gesprochen heute. Das ist ja etwas, was extrem stiefmütterlich gehandhabt wird. Und der Bund hat ja auch in der Vergangenheit gesagt, ja, wir sind nicht zuständig. Die Länder sagen, wie sollen wir das Ganze machen? Und man sagt dann so schön, ja, die Gemeinden sind sich selbst überlassen, haben ihre eigene Selbstverwaltungsautonomie. Und in erster Linie hat es natürlich personelle und wirtschaftliche Gründe. Aber ich finde, mit so einem Siegel kann man sehr, sehr gut zeigen, ja, es gibt sehr wohl kommunale Cybersecurity. Und gute Cybersecurity, ich glaube, das haben wir heute auch mit Holger Könnecke gesehen, die fängt vor Ort an, die fängt bei den Menschen an. Und indem man eben ein Siegel etabliert und das flächendeckend umsetzt. Und das werden ja quasi mehrmals pro Monat solche Behörden, die das eben, diese Prinzipien eben tragen, auch zertifiziert mit diesem Siegel. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, um zu zeigen, ja, auch die Kommunen können eben aus eigener Kraft Cybersicherheit zu machen und wir stehen nicht irgendwie hilflos vor so einem Berg, vor so einem Wall an Aufgaben, unlösbaren Problemen im Bereich der Cybersecurity. Das macht sicherlich auch Hoffnung, so ein Siegel. Deswegen wohlverdient, würde ich sagen.
Ja, wohlverdient. Vor allem, ich komme aus einer Kommune in Bergisch Gladbach. Da hatten wir ja den Fall vergangenes Jahr. Ein Ausfall über mehrere Wochen. Man konnte nicht heiraten. Ja gut, das mag mal dahingestellt sein. Ob das,
Scheidung war auch nicht möglich.
Scheidung war nicht möglich. Aber Steuereinnahmen. Es wurden, glaube ich, 2 Monate keine Steuerbescheide vergeben. Und das ist ein Ding, was ja an der Kommune aufgegangen war, weil die hatten ja die Wartung der Systeme an den Dienstleister vergeben. Das heißt, das stand nicht in der Landes- oder Bundesbefugnis. Die Kommunen waren selbst dafür verantwortlich und letzten Endes auch dafür verantwortlich, dass es schiefgegangen ist. Ne?
Ja, die haben einfach darauf vertraut. Und ich meine, den Dienstleister brauchen wir nicht benennen. Ich glaube, den kennen wir alle hier im Raum.
Alles gut.
Und da ist es ja so gewesen, dass selbst die Geschäftsleitung grundlegende Cybersicherheitsprinzipien einfach missachtet hat. Und da stellt sich halt die Frage, wem soll man den Vorwurf machen? Die Kommunen werden größtenteils allein gelassen, wenn sich der Dienstleister, der eigentlich das Thema auf dem Schirm haben sollte, nicht drum kümmert. Riesenproblem. Und ich meine, da sieht man auch, wir haben jetzt ja einige Beispiele gesehen, dass Cybersecurity durchaus auch Daseinsvorsorge ist. Also da geht es ja teilweise auch darum, dass Sozialleistungen, Sozialgelder nicht mehr ausbezahlt werden können. Und wenn man allein schon dran denkt, Fahrzeuge können nicht zugelassen werden, kann ja auch wirtschaftliche Schäden nach sich ziehen, wenn ein Betrieb mit seinem Transporter nicht fahren kann, den er gerade gekauft hat.
Deshalb hier Gratulation an das LSI in Bayern. Das habt ihr euch verdient, sagt der Experte auch. Eine gute Initiative. Ja, aber ganz im Gegenteil dazu, Dennis, wir müssen sie verleihen an dieser Stelle. Wir müssen drüber sprechen, die Cyber-Himbeere, weil die geht jetzt von uns beiden an die E-Mail-Kommunikation. Die ist einfach ganz, ganz mies. Das wurde jetzt auch gerichtlich bestätigt, dass die Kommunikation per E-Mail unsicher und fälschungsanfälliger Kommunikationsweg ist. Da ging das Beispiel rum, da waren Handwerker, gefälschte Rechnungen von einem Cyberkriminellen an Kunden, der hat bezahlt. Da hieß es, ja, du musst trotzdem bezahlen, glaube ich, einen Teilbetrag oder so, weil, auch wenn das die gefälschte Rechnung war, das ist kein sicheres Medium, ja. E-Mail-Kommunikation am Ende eines langen Tages, also für die Unternehmen, ihr müsst jetzt wirklich mal eure Kommunikationswege ändern und Vertrauliches etc. nicht mehr über E-Mail schicken, oder?
Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Man muss einfach entscheiden, E-Mail wird immer jetzt im nächsten Jahr noch benutzt werden. Man muss einfach gucken.
Wie das papierlose Büro, wird nicht aufhören.
Ja, wie das Fax. Ja, oder Faxgerät, genau. Und ich glaube, das Thema Risikoeinschätzung, das ist bei E-Mail-Kommunikation was ganz Entscheidendes. Wir werden E-Mail-Kommunikation nicht von einem Tag auf den anderen beenden können. Das muss auch nicht zwingend der Fall sein. Aber dass man eben sensible Daten oder was eben besonders fälschungsanfällig ist, Rechnungen für diesen Fall oder Arztpraxen, Steuerberatungskanzleien, die versenden teilweise Befunddateien, Diagnosedateien, Steuererklärungen im Plaintext, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass es ein völlig unsicheres Kommunikationsmedium ist. Und das ist, glaube ich, so etwas, was einfach über Jahre gewachsen ist. Ja, schick mir doch mal ein E-Mail und so weiter.
Genau.
Aber E-Mail ist einfach 90er. Also E-Mail ist total 90er und wir haben mittlerweile auch sehr, sehr viele alternative Lösungen. Man kann natürlich hingehen, Datenanhänge verschlüsseln, man kann auch E-Mail-Verschlüsselung eben implementieren, wobei das nicht manchmal nicht so ganz einfach ist. Aber was wir immer mehr erleben, ist, dass es eben in Kollaborationstools reingeht, Kollaborationsplattformen, wo eben auch eine gesicherte, Ende-zu-Ende verschlüsselte Kommunikation vorhanden ist. Wenn wir an den Bereich B2B denken, haben wir ja auch Business Messenger, die teilweise auch nicht unbedingt kostenfrei sind, wo eben auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Daten vorhanden ist, eine vertrauliche Kommunikation. Und das ist meiner Meinung nach ein relativ einfacher Weg, wo man auch sagen kann, ich kann Security by Design, Security by Default recht einfach auch in mein Unternehmen implementieren, ohne jetzt zwingend sagen zu müssen, ich muss erhebliches technisches Know-how, personelles Know-how mir anschaffen.
Was hältst du von Security by Befehl? Ich wundere mich immer noch in den ICEs dieser Welt, die Leute, die da munter über Kunden sprechen. Ach. Da wird alles ausgeplaudert. Das ist ja analog zur E-Mail. Das heißt, muss irgendwann ein Zwang eingeführt werden. Ich weiß, manchmal ist es, glaube ich, nicht anders zu lösen, gerade beim Beispiel E-Mail, ein Zwang eingeführt werden. Es darf ab einer gewissen Vertrauensklasse etc. oder wie immer man das auch greifen mag, nicht mehr per E-Mail kommuniziert werden.
Also eigentlich gibt es das schon. Das steht zwar nicht so explizit im Gesetz.
Es gibt vieles, ja genau.
Ja. Aber ja, der Stand der Technik.
Oh, da sind wir wieder bei deinem Lied. Der Stand der Technik.
Der
Stand
der Technik in der Cybersicherheit, der sagt ja letzten Endes auch irgendwie, das muss sich an den Risiken orientieren, was du an Cybersicherheitsmaßnahmen umsetzt. Und das sind wirklich gravierende Fälle, die du auch schilderst. Ich habe neulich auch im ICE gesessen, vor mir saß ein Anwalt. Zwischen dem Stuhl rein konntest du durchgucken, was er gerade für eine Korrespondenz mit welchen Leuten da führt. Und das ist natürlich einerseits die Awareness, aber wir müssen eben auch sehen, dass bestimmte Berufsfelder oder wenn eben mit Verschlusssachen, vertraulichen Dokumenten oder auch Geschäftsgeheimnissen kommuniziert wird, dass da einerseits auch das Bewusstsein geschaffen wird, aber andererseits auch der Wille eben geschaffen wird, für die Sicherheit der Daten zu sorgen. Und ich glaube, das ist immer noch der Punkt, dass wir sagen, es betrifft mich ja nicht. Es kann mich auch nie betreffen. Und deswegen einfach im uralten Takt immer so weitermacht, wie es in der Vergangenheit der Fall war.
Ich habe mal auf einem Flug hinter einem Anwalt gesessen auch. Der hat das Fernsehhonorar für einen sehr bekannten erdbeerblonden Tennisspieler gerade ausgehandelt. Und da dachte ich auch, herzlichen Glückwunsch dafür. Ihr Mandant wird sich freuen, wenn das...
Du kennst jetzt wenigstens die Zahlen für Wikipedia.
Oh Gott, nein, das mache ich ja grundsätzlich. Da gebe ich mich ja auch auf rechtlich ganz dünnes Eis. Das war der erste Cyber Circle, Dennis.
Ganz genau.
Ja, wir hoffen, das hat euch so ein bisschen Spaß gemacht und gefallen, wie das uns hier heute gemacht hat. Nochmal der Hinweis, info@computerwoche.de, Stichwort Cyber Circle. Was wollt ihr sehen? Welche Studiogäste wollt ihr hier haben? Welche Themen interessieren euch? Greifen wir gerne auf, weil das soll ein Format sein, was auch von euch als Zuschauern lebt und Interaktivität ist Trumpf. Und ja, wir sagen Dankeschön, ne, fürs Zusehen.
Dankeschön.
Bis zur nächsten Folge vom Cyber Circle. Genau.